Okay, dann starten wir ins Kapitel 6 hinein. Ich hoffe, es geht euch noch so halbwegs gut. Es ist viel Information, gell, aber ich hoffe, dass die Blätter ein bisschen Hilfe sind für euch, dass es nicht zu verwirrend wird, gell, das Ganze. Aber ihr macht es super mit. Ich bete noch zusammen und dann haben wir noch eine gute halbe Stunde vor dem Mittagessen. Himmlischer Vater, wieder kommen wir vor dir und danken dir einfach für deinen Heilsplan, der durch deinen Sohn Jesus Christus wahr geworden ist. Danke, Herr Jesus, dass du gehorsam gewesen bist und als Mensch gekommen bist, dass du den Preis voll bezahlt hast. Du hast den Schuldschein ans Kreuz genagelt, hast ihn entfernt ein für alle Mal, nie mehr wieder zu wiederholen. Dafür danke ich dir. Danke, dass deine Erlösung komplett und ewig ist und dass wir auf einem sicheren Boden stehen und deshalb freie Menschen sind. Frei sind, mit dir zu leben. Frei sind, miteinander zu leben. Zu vergeben, weil wir Vergebung empfangen haben. Zu lieben, weil wir Liebe von dir empfangen. Barmherzig zu sein, weil wir Barmherzigkeit von dir empfangen. Und so möchten wir als freie Menschen leben lernen. Immer und immer mehr, Herr. Das ist mein Gebet für mich, für diese Leute hier in Jesu Namen. Amen. Die nächsten Kapitel, das ist der Hauptteil vom Buch der Offenbarung, Kapitel 6 bis 19, beschreiben nun die sogenannte Zeit der Trübsal. Und die ist hier auf Erden. Ab Kapitel 6 jetzt sind wir wieder auf der Erde. Manchmal haben wir einen kurzen Einblick in den Himmel, aber prinzipiell befinden wir uns jetzt auf der Erde. Und die Bibel hat verschiedene Namen für diese Zeit, vor allem für die zweiten 3,5 Jahre. Wir kommen zu diesen Zeiten dann noch, warum ich das sage. Er wird genannt der Tag des Herrn, diese Trübsalzeit, auch Gottes Gericht über die Welt, die Zeit der großen Bedrängnis, ich habe euch die Bibelstellen dazu geschrieben, die 70. Jahrwoche von Daniel, das wäre eine Studie in sich selbst wert, das ist faszinierend, wo Daniel 62 Wochen beschreibt und 7, das ist 69, und dann ist noch eine übrig. Und das ist diese 70. Jahrwoche, diese letzten 7 Jahre. Dann die Zeit der Bedrängnis für Jakob, das heißt für Israel, wird auch genannt die Zeit der Bedrängnis, die Stunde der Versuchung oder der große Tag ihres Zorns, nämlich der Zorn des Vaters und des Lammes. Und wisst ihr, was wir uns auch bewusst machen müssen? Gott ist ein Gott der Liebe, das ist eine Essenz. Liebe ist keine Eigenschaft Gottes, Gott ist Liebe. Lesen wir im 1. Johannes, das ist er. Er ist übrigens drei Dinge. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe, Gott ist Geist und Gott ist Licht. Diese drei Dinge sind seine Essenz. Wir wissen auch, Gott ist allmächtig, er ist allgegenwärtig. Das sind Eigenschaften. Aber er ist Liebe. Er ist aber auch das Licht. Das heißt, wenn er Licht ist, dann verschwindet die Dunkelheit. Und Gottes Zorn richtet sich auf Dunkelheit, weil die Dunkelheit das Gegenteil von dem ist, was er ist, nämlich Licht. Und darum müssen wir auch über den Zorn Gottes reden. Das ist ja nicht in Essenz, aber das ist eine logische Konsequenz der Liebe. Wenn ich mein Kind liebe, wirklich liebe, dann werde ich zornig gegen den Drogendealer sein, der jeden Tag seine Droge in meine Tochter spritzt. Wenn ich nicht zornig wäre, hätte ich keine Liebe. Ohne Liebe, ohne Zorn, wenn der Zorn nicht da ist, wenn das zerstört wird, was du liebst, dann ist es keine Liebe. Wenn Gott nicht zornig wäre über Sünde, die uns zerstört, wäre Gott kein liebender Gott. Und seht ihr, würde Gott nicht die Sünde zerstören, in seinem Zorn, dann würde die Sünde uns zerstören. Darum, Zorn ist ein Teil von Liebe. Wir lesen im Psalm 8, glaube ich, ist es, Gott ist zornig jeden Tag. God is angry every day, in der King James Version. Und so, das ist die Zeit, wo Gott mit dieser Welt abrechnet, wo er ein für alle Mal Schluss macht mit Tod und Sünde. Und jetzt lesen wir im Kapitel 6 die ersten paar Verse und ich lege gleich das 11. Blatt auf. Das ist die Übersicht für das Kapitel 6. Links oben habt ihr immer die Bibelstelle angegeben, damit ihr euch auch da leichter zurechtfindet. Offenbarung Kapitel 6 und Vers 1. Und ich sah, als das Lamm, wer ist das Lamm? Ihr könnt ruhig was sagen, braucht nicht schämen, gell? Wer ist das Lamm? Jesus. Eines von den sieben Siegeln. Welche sieben Siegel? Das Buch, was er gerade erhalten hat, was er gerade aus der Hand Gottes genommen hat. Erinnert euch, wie müsst ihr das Buch der Offenbarung lesen? Identifiziert jedes Ding und jede Person andauernd, sonst verlierst du es. Wenn wir das nicht tun, ergibt das Buch keinen Sinn. Lamm, Jesus. Sieben Siegel, aha, das Buch vom Kapitel 5, das er aus der Hand genommen hat. Öffnete und hörte eines von den vier lebendigen Wesen. Wer sind die? Ah ja, die den Thron Gottes flankieren, diese Engelwesen, die im Garten von Eden waren, die bereits in der Stiftshütte waren, die Jesaja gesehen hat, die Ezekiel gesehen hat. Wisst ihr, immer identifizieren, worum geht es hier? Er hörte eines von den vier lebendigen Wesen, also eines, entweder der Löwe oder der Adler, keine Ahnung, wer es war, wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. So der Johannes, zum Johannes redet er, ich bin der Johannes jetzt. Der Adler sagt, komm, okay, jetzt gehe ich rüber, ich komme. Was ist los? Okay, jetzt erklärt er mir, was ist los? Und ich sah und siehe, das ist das erste Siegel jetzt. Das erste Siegel ist jetzt geöffnet von diesem Buch. Okay, von wem? Von Jesus. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen. Und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend um zu siegen. Und als es, wer es ist, das Lamm, das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm. Und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und die Menschen dahin zu bringen, dass sie einander schlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Und als es, das Lamm, das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod, und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit der Tod und durch die wilden Tiere der Erde. So weit, so gut. Das sind die vier lebendigen Wesen. Jedes dieser Wesen beschreibt, was das erste, zweite, dritte und vierte Siegel ist. Was wir tun müssen, ist identifizieren, wer ist wer. Sonst können wir es nicht verstehen. Vers 2, das erste. Und ich sah und siehe, ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben, das auf dem Kopf, und er zog aus, siegend um zu siegen oder zu überwinden. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Reiter auf diesem weißen Pferd? Wenn man das so liest, übrigens, wo sind wir jetzt, auf der Erde oder im Himmel? Auf der Erde. Wenn man das so liest, bekommt man den Eindruck, das könnte Jesus sein. Weißes Pferd, Siegeskranz, um zu siegen. Er überwindet, das muss eigentlich Jesus sein. Aber Jesus ist derjenige, der die Siegel öffnet. Und erinnert euch, was ist das Anliegen Satans? Nämlich Gott zu fälschen und zu täuschen, als wäre er Gott. Satan versucht immer so zu erscheinen wie Christus. Im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14 lesen wir, und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engel des Lichts an. Bitte merkt euch das. Satan erscheint nicht als hässlicher und abstoßende Kreatur. Satan erscheint immer in der Gestalt eines hellen, schönen, attraktiven Engels. Das ist dieser völlige Blödsinn, den wir so gelehrt irgendwie bekommen durch unseren Krampus und was wir so haben. Mit Klauen und langen Schwanz und Hörnern und hässlich. Wisst ihr, wenn Satan aussehen würde wie Krampus, dann würde keiner von uns auch nur den Wunsch haben, Satan zu unterstützen. Der ist abschreckend. Wisst ihr, warum Sünde so schön ist? Weil sie attraktiv ist. Wenn Sünde hässlich wäre, wer von uns würde sündigen? Ja, keiner. Ich meine, wer will schon was Hässliches tun? Wir wollen ja nette Dinge tun. Sündigen ist nett, weil Sünde ist attraktiv. Darum sündigen wir ja. Satan erscheint nicht als hässlicher, unappetitlicher Mensch, sondern als Engel des Lichts. Und andauernd versucht Satan, Jesus zu kopieren. Also schauen wir nochmal diesen Reiter an. Er hat ein weißes Pferd. Der darauf sitzt, hat einen Bogen und er hat einen Siegeskranz auf den Kopf. Das griechische Wort ist Stephanos. Lasst den Finger hier und geht jetzt zu Offenbarung Kapitel 19. Offenbarung 19 haben wir eine Beschreibung von Jesus. Das ist ganz klar, dass es Jesus da ist, aus den anderen Dingen, die noch stehen. Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Oh, genau gleich wie im Kapitel 6. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Also eins wissen wir, Satan kann es nicht sein. Weil Satan ist der Vater der Lüge. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme, erinnert euch, Offenbarung Kapitel 1, Feuer der Liebe und gleichzeitig Gericht. Seinem Haupt sind viele Kronen oder Diademe. Im Kapitel 6 ist es die Stephanos, hier ist es das Diadem. Das Diadem ist eine Herrscherkrone, der Stephanos ist ein Siegeskranz, das ist der Unterschied. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer nur er selbst. Übrigens, was ist das für ein Name? Welchen Gottesnamen kennt niemand? Jahwe, ich bin der ich bin. Erinnert euch, ich habe es euch erklärt. Wir wissen nicht, wie man Jahwe ausspricht. Juchwe, Jahwe, Jehwo, keine Ahnung. Kennt niemand, nur er selbst. Ich bin der ich bin. Das ist mein Name. Vers 13. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchtem Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm. auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Welche Waffe hat der Reiter in Kapitel 6? Einen Bogen. Welche Waffe hat dieser Reiter hier? Ein Schwert. Es ist interessant, wenn du die Schrift so durchblätterst, stellst du fest, das Schwert ist meistens die Waffe Gottes. Nicht immer, aber meistens. Sogar, wisst ihr noch, die kennt die Geschichte von Balaam auf seinem Esel, wo der Mann mit dem Schwert da stand, der Herr. Wir lesen, der Josua begegnete ihm, der hatte ein Schwert und so weiter. Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Übrigens, was ist deine und meine Waffe? Geht mal zu Epheser Kapitel 6. Geht Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, da haben wir die Waffenrüstung beschrieben. Die Waffenrüstung, Epheser Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit im Himmel. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung. Und dann redet er vom Gürtel, von den Schuhen und so weiter. Und dann lesen wir im Vers 17, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes. Das ist die einzige aggressive, aktive Waffe eines Christen, das Wort Gottes. Jesus Christus, er ist das lebendige Wort. Und wisst ihr, was wir noch haben? Lasst euren Finger hier in Epheser Kapitel 6, bitte. Lasst ihn drinnen und geht mal zu Psalm 11. Psalm 11. Psalm 11 und was ist für Vers? Vers 2. Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen, haben ihren Pfeil auf der Sehne gerichtet, im Finstern zu schießen auf die Herzen der Aufrichtigen. Und jetzt geht zurück zu Epheser Kapitel 6 und Vers 16. Bei all dem, das ist ein Teil der Waffenrüstung, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Womit wird ein Pfeil geschossen? Von einem Bogen. Von wo kommen die, wer hat einen Bogen? Die Gottlosen, das Böse. Was hat der Reiter hier in Offenbarung Kapitel 6 auf dem weißen Pferd? Einen Bogen. Das heißt, wer ist dieser Reiter? Nicht Jesus, sondern Satan. Seht ihr, das ist, was ich meine, Schrift mit Schrift auslegen. Schauen, wo findet man diese einzelnen Beschreibungen, wo werden sie erklärt? Und eines, das verwirrt ist, und ist ein bisschen schwierig, aber ist mir wichtig zu verstehen, da steht im Vers 2, Offenbarung 6, Vers 2, auf dem weißen Pferd, er hat einen Bogen, er hat einen Siegeskranz und er zog aus, siegend um zu siegen oder zu überwinden. Und wisst ihr, was wir noch lesen? Geht jetzt ein paar Seiten weiter zur Offenbarung 13, Vers 5 bis 7. Das ist besonders verwirrend. Hier wird dieser Reiter jetzt ganz klar beschrieben, man sieht, wer es ist. Offenbarung 13, Vers 5. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und Lästerungen redet. Wisst ihr, was ein guter Name? Antichrist ist kein guter Name für den Antichristen. Ich sage es deshalb, weil wir wissen, was wir meinen. Ein guter Name ist, er ist ein Großmaul. Er ist ein Lästerer. Das ist, was er immer tut. Er lästert, er redet groß. Er redet Lästerungen und es wurden ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken. Das sind übrigens 3,5 Jahre. Und es öffnete seinen Mund, das ist dieser die Satan, satanische Macht, zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Das ist interessant, es gibt welche, die auf der Erde wohnen, es gibt welche, die im Himmel wohnen. Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und das ist jetzt verwirrend. Das heißt, Satan wurde die Macht gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Wisst ihr, warum das verwirrend ist? Weil Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, Johannes 16, Vers 33, sagt der Herr Jesus, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In Offenbarung lesen wir, Satan wird die Heiligen überwinden. Und jetzt geht zurück zu Matthäus 16, denn da sagt Jesus ganz klar, spricht er über die Kirche, über die Gemeinde. Es geht da um diese Diskussion mit Petrus, wer bin ich? Und er sagt, du bist der Christus und so weiter. Und dann sagt Jesus in Matthäus 16, Vers 17, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Das heißt, Petrus, dass du erkannt hast, dass ich der Christus bin, hat nichts mit deiner Intelligenz zu tun, sondern das wurde dir von Gott offenbart. Vers 18, aber auch ich sage dir, und jetzt hört gut zu, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wer baut die Gemeinde übrigens? Jesus. Ich baue meine Gemeinde. Und im Apostelgeschichte 1,8 sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Aber bauen tue ich sie. Ihr bezeugt nur, dass ich sie baue. Ich werde meine Gemeinde bauen, die Kirche. Übrigens, Kirche ist kein Gebäude, sondern Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Ich werde meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten oder die Hölle werden sie nicht überwältigen. Das heißt, die Hölle wird die Gemeinde nicht überwältigen. Jetzt ist es verwirrend, weil im Buch der Offenbarung lesen wir, Satan wird die Heiligen überwältigen. Was stimmt jetzt? Nun, jetzt komme ich zurück, warum ich glaube, dass die Gemeinde nicht anwesend ist. In der Dreizeit der Trübsal. Aber bevor ich das, geht noch zu Daniel Kapitel 7. Daniel hat nämlich etwas sehr Ähnliches gesehen. Daniel Kapitel 7. Vers 19. Wir kommen auf diese Stelle dann später noch zurück. Daniel 7, Vers 19, daraufhin wollte ich genaueres wissen. Der Daniel hat allerhand gesehen, jetzt wollte er noch genaueres wissen, da bin ich froh. Über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war, außergewöhnlich schreckenserregend, dessen Zähne aus Eisen, dessen Klauen aus Bronze waren, das Fraß zermalmte und den Rest mit seinen Füßen zertrat. Und über die 10 Hörner auf seinen Kopf, über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 andere Hörner ausfielen. Und das Horn hatte Augen und einen Mund, der große Worte redet. Hier haben wir wieder dieses Großmaul. Und sein Aussehen war größer als das seiner Gefährten. Und jetzt hört zu. Ich sah, wie dieses Horn, dieses Großmaul, dieser Lästerer, gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte. Interessant. Jesus hat gesagt, der Höllepforten werden die Kirche nicht überwältigen. Und hier haben wir zwei Zeugen, Daniel und Johannes, sagen, sie werden überwältigt. Warum? Und da muss uns bewusst sein, die Bibel handelt nicht nur über die Kirche. Die Kirche ist geboren zu Pfingsten. Hat Gott einen speziellen Heilsplan mit der Zeit der Gemeinde. Aber vor Pfingsten gab es Millionen Gläubige, die waren aber nie in der Gemeinde. Israel und viele andere im Alten Testament waren gerettet. Die Hure Rahab ist nur ein Beispiel dafür. Sie hatte keinen super Job und sie war auch kein Jude. Aber sie war gerettet. Und wenn die Kirche, die Zeit der Kirche beendet ist, heißt nicht, dass der Heilsplan Gottes beendet ist, sondern er erfüllt nur all die Versprechen, die er Israel gegeben hat. Er beendet die 70. Jahrwoche. Er erfüllt die unumstößlichen Versprechen, die Gott auch Israel gegeben hat und wird es erfüllen. Das heißt, darum glaube ich auch, dass die Gemeinde entrückt wird, denn die Heiligen in der Trübsalzeit sind nicht Gemeinde. Sie sind aber Heilige, Gläubige, aber sie werden überwunden. Das heißt nicht, dass sie die Errettung verlieren, aber sie werden überwunden im Sinne von, sie werden getötet. Und das sind alles so Hinweise, darauf muss ich mich fragen, ja, wie kann das zusammengehen? Einerseits haben wir die Aussagen, andererseits die. Und ich bringe es nicht besser zusammen, als daran zu denken, dass die Entrückung eben während der Trübsalzeit stattfindet. Das ist ein weiterer Hinweis darauf. Was du jetzt machst damit, ist deine Sache. Und interessant übrigens auch, hier haben wir vier Pferde in Offenbarung Kapitel 6. Pferde waren übrigens illegal für Israel. Ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, aber in 5. Mose 17 sagt Gott, ihr sollt keine Pferde haben. Denn ihr sollt nicht eure Macht aus Pferden beziehen. Und wisst ihr was? Pferde sind Macht. Wir haben in der Ramsau, wo ich zu Hause bin, wie viele von euch kennen die Ramsau? Kennt ihr ein paar? Ja, so ein Plateau halt. Eins Besonderes, wir sind die pferdereichste Gemeinde in Österreich. Bei uns gibt es fast mehr Pferde wie Leute. Und der Nachbar auch, und die haben so Pferde. Du, die hat, der Deutel, der hat so ein schwarzes Pferd, keine Ahnung, was das ist. Ich kenne mich da nicht aus, meine Tochter, die reitet dauernd, aber mir ist es ziemlich egal. Das ist ein Pferd, das ist echt, das ist so groß auf der Schulter, so hoch. Und die bekleiden das dann so mit weißen Flechten, die Füße. Du, wenn da jemand daherreitet auf diesen schwarzen Gaul, du, das ist imposant. Gell? Das ist so, wie wenn heute ein Bauer mit seinem großen Traktor fährt, der fühlt sich auch wie ein König. Das ist so wie damals die Pferde. Darum ist Jesus auf einem Esel eingeritten, nicht auf einem Pferd. Und hier haben wir eben die vier Pferde in Offenbarung Kapitel 6. Das heißt, das erste Pferd repräsentiert Satan und er zieht aus, um zu siegen. Das wird hier gesagt. Was geschieht dann? Das zweite Siegel wird geöffnet und jetzt erfahren wir, was jetzt geschieht. Nämlich, Vers 3, und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm, und es zog aus ein anderes, ein feuerrotes Pferd, und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sich die Menschen einander schlachten. Das ist, ich habe es euch dazu geschrieben, das Zeichen für einen weltweiten Krieg oder zumindest einen sehr schlimmen Krieg. Aber weltweit ist es die Frage. Dann das dritte Siegel ist eigentlich nichts anderes als die logische Konsequenz von einem Krieg, nämlich Hungersnot. Das dritte Siegel, Vers 5, lesen wir im Vers 6 dann, und ich hörte etwas wie eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sagte, ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Und dem Öl und Wein füge keinen Schaden zu. Das ist das Zeichen für Hungersnot. Es steht da oben, ein Maß. Sobald du Maß liest, da ist es knapp. Es wird alles gemessen und du musst viel dafür bezahlen. Es steht dann auch noch dabei, das ist ganz interessant, den Wein und dem Öl füge keinen Schaden zu. Wir wissen nicht genau, was es bedeutet, aber es kann bedeuten, dass es einige gibt, die sehr reich sind und die nähren sich von Wein und Öl. Das heißt, die Hungersnot ist umso schrecklicher, weil die Klassen so, der Klassensprung so groß ist zwischen Reich und Arm. Das könnte es bedeuten. Es gibt übrigens in der Bibel auch eine Hungersnot, die, glaube ich, nicht hier im Blick ist, aber die die schlimmste ist. Lass den Finger hier drinnen, aber geht zu Amos Kapitel 8. Da ist eine Hungersnot beschrieben. Amos ist einer der kleinen Propheten, ein bisschen schwer zu finden. Amos Kapitel 8, Gesundheit, Verse 11 und 12. Amos 8, 11 und 12, siehe, da gekommen spricht der Herr, Herr, da sende ich Hunger ins Land, nicht einen Hunger nach Brot, nicht einen Durst nach Wasser, sondern danach die Worte des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer, von Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen. Sie werden es nicht finden. Eine geistliche Hungersnot. Das ist ganz interessant. Der Hunger nach dem Sinn des Lebens. Wozu lebe ich überhaupt? Und Leute daumeln von Osten nach Westen, von Norden nach Süden. Und sie finden es nicht. Geistliche Hungersnot. Aber hier ist es wahrscheinlich eine wahre Hungersnot im Blickfeld. Das vierte Siegel lesen wir im Vers 8. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod und der Hades folgte ihm. Ihm wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger, mit Tod und durch wilde Tiere der Erde. Das heißt, der Tod ist die logische Konsequenz von Hungersnot. Also das ist eigentlich etwas sehr Logisches. Zuerst ist Krieg. Eine Konsequenz vom Krieg ist immer Hungersnot. Eine Konsequenz von Hungersnot ist immer der Tod. Also hier wird ein furchtbarer Krieg beschrieben. Darum wundert es uns nicht, wenn die Christen im Ersten und Zweiten Weltkrieg glaubten, das ist die Endzeit. Das ist völlig verständlich. Dann haben wir noch das fünfte Siegel. Lest bitte Kapitel 6, Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollen, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten. Das heißt, dieses fünfte Siegel redet über die Märtyrer, die während der Zeit der Trübsal geschlachtet werden, getötet werden, um ihres Glaubens an Jesu willen. Das ist nun auch wieder sehr interessant. Übrigens, habe gerade jetzt gelesen, ich war vor zwei Sonntagen in Stuttgart, da war dieser Jugendmissionskongress. Theo Lehmann hat gesagt, dass zurzeit 160.000 Menschen pro Jahr getötet werden, wegen ihrer Christen, um ihres Glaubens willen. Und beim Lausanner Kongress haben sie gesagt 200.000. Also an die 200.000 Christen werden heute geschlachtet, nur weil sie an Jesus glauben. Das heißt, Christenverfolgung ist lange nicht Vergangenheit, es ist Gegenwart. Übrigens auch ein weiterer, viele sagen, ja, aber die Christen sollten doch die sein, die durch die Zeit der Trübsal durchgehen. Aber ich denke mir es andersrum. Die Gemeinde wird verfolgt, seit sie existiert. Christen werden geschlachtet um ihres Glaubens willen, seit es die Gemeinde gibt. Und darum ist es eigentlich logischer zu sagen, dass Gott sie rausholt. Nicht sie unbedingt drinnen lässt. Logisch ist weder das eine noch das andere. Nur es ist nicht schlüssig zu sagen, die Gemeinde muss durch, weil sie wird verfolgt. Sie wird sowieso verfolgt. Jetzt und heute. In der ganzen Geschichte. Darum ist es nicht logisch zu sagen, sie muss drinnen sein. Übrigens, mir ist das ziemlich jetzt egal sozusagen. Ich sage nur, ich tue mich schwer, einige Dinge zu erklären, wenn ich es anders sehe. Aber hier sind eben die Märtyrer, die sterben in der Trübsalzeit wegen ihres Glaubens. Und wisst ihr, was interessant ist? Sie rufen nach Rache. Sie sagen im Vers 10, bis wann, Gott, richtest und rächst du nicht das Blut an denen, die uns töten. Und was jetzt wieder interessant ist, der Auftrag der Gemeinde, der Kirche, ist es nicht, sich zu rächen. Schlag mal auf. Na, weil es eben hier um die Trübsalzeit geht. Wenn zum Beispiel der Stephanus, ist ein gutes Beispiel, schlagt mal auf Apostelgeschichte Kapitel 7. Ich möchte euch nur einen Unterschied zeigen zwischen den Märtyrern in der Gemeinde und den Märtyrern hier in Offenbarung Kapitel 6. Apostelgeschichte Kapitel 7, das ist die Geschichte, wo Stephanus gesteinigt wird. Und das ist ganz interessant, lesen wir Vers 58. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und niederkniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Was sagt der Märtyrer Stephanus? Herr, rechne ihnen nicht zu, vergib ihnen. Was sagen die Märtyrer in der Offenbarung?